Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 87, die Stoa und die Existenz. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute wird's hier neben dem Stoizismus ein bisschen existenziell. Und ja, Anne, da gibt's auch gleich einen Aufhänger, ne? Du warst ja eigentlich im Urlaub, aber da hast du ja andere Dinge vorgehabt, offensichtlich. Erzähl mal.
Ich habe mich in meiner Existenz beschädigt, zumindest in meiner Knieexistenz. Ja, ich sage es euch, ich habe mir wahrscheinlich ist es ein Kreuzbandriss, es ist noch nicht ganz sicher diagnostiziert, aber ein sogenannter Schubladentest hat das schon mal hervorgebracht. Genau. Also ich sag mal, Skifahren und ich, wir sind doch nicht so gute Freunde, wie wir es vor 20 Jahren mal waren. Das sollte ich besser lassen, vielleicht. Genau, und jetzt habe ich die stoische Herausforderung, mit dem, wie ich es nenne, jetzt Holzbein hier rumzuhumpeln. Genau, und ja, es ist auf jeden Fall unangenehm und behinderlich, aber es geht auch irgendwie. Also ich komme zurecht.
Und du kannst immerhin Podcast-Aufnahmen machen.
Richtig, ich kann aufnehmen und ich kann auch ein bisschen hier durch die schönen Frühlingssonne in Hamburg humpeln. Den Sahara-Staub am Himmel.
In etwas gebremster Geschwindigkeit.
Genau, aber das ist ja auch manchmal, wenn man ein bisschen langsamer geht, sieht man ja auch mehr.
Da hast du natürlich auch wieder recht.
Zum Beispiel kleine Krokusse sehe ich hier schon. Wie geht's dir denn, Alex?
Auch ganz gut. Ich habe am Wochenende auch so ein bisschen was, könnte man sagen, Existenzielles gemacht. Ich habe nämlich einen Storage aufgelöst, in dem die Sachen meiner Eltern drin waren, nachdem ich das Haus letztes Jahr schon aufgelöst hatte. Und ja, das ist natürlich immer noch ein großer Schritt, sowas zu tun und bringt so einiges an Gedanken und an Emotionen mit sich. Aber auf der anderen Seite auch ein wichtiger Schritt. Und ich habe auch gemerkt, dass das jetzt wirklich gut war, das zu tun. Und ja, immerhin war es sonnig draußen, sodass, wenn es jetzt noch geregnet hätte und grau gewesen wäre, dann wäre das ein Stimmungskiller, glaube ich, gewesen. Aber so ging es dann einigermaßen.
Ja, ist halt so ein Thema, was man dann vor sich hinschiebt, ne? Und ja, irgendwann muss es aber dann aus dem Weg, damit man auch wieder freier nach vorne gucken kann.
Total. Und es sind halt die Dinge, die dazugehören.
Ja.
Ja, aber eigentlich sind das ja auch beides nicht die Aufhänger gewesen, warum wir uns jetzt mit dem Thema Existenz mal beschäftigen wollten. Es war ja eigentlich eher so unsere letzte Folge, ne? Als wir über Senecas vierten Brief gesprochen haben und über das Verhältnis zum Tod. Da hast du ja an einer Stelle sogar gesagt, ja, ist das schon richtig existenzialistisch, die Position. Und ja, und dann haben wir beide auch festgestellt, dass wir tatsächlich auch eine gewisse Beziehung zum Existenzialismus haben. Ich meine, das ist ja erstmal so mal ein Containerbegriff, glaube ich, wenn man den so sagt. Aber erzähl doch mal, was sind deine Beziehungen zum Existenzialismus? Wie bist denn du dazu gekommen oder welche Berührung hattest du mit dem Existenzialismus im weitesten Sinne?
Ja, ich überlege, wann es angefangen hat, aber ich habe mich schon als Teenager für Simone de Beauvoir interessiert. Ich fand, das war eine der stärksten und ja eigenwilligsten, intelligentesten Frauen, die ich mir so vorstellen konnte. Und ich habe Bücher von ihr gelesen. Ich habe auch eine Verbindung zu Paris und da diesen Cafés, in denen sich die Existenzialisten damals in 40er, 50er Jahren getroffen haben. Café Flore, Les Deux Margots und so. Ich liebe auch Paris und diese ganze Stimmung da. Und genau, das war eigentlich mein Zugangspunkt, war die Beziehung von ihr zu Sartre dann, was sich daraus entwickelt hat. Und genau, das war eigentlich der Punkt oder das Thema, was mich am meisten interessiert hat. Auch eben sie auch als Mitbegründerin von Feminismus, dass sie sich ja eben als Frau nicht davon hat definieren lassen, wie die Gesellschaft sie sieht, sondern dass sie gesagt hat, man wird zur Frau gemacht und was daraus entsteht an Eigenverantwortung auch.
Ja, sie sagte ja immer, man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht. Ne? Das ist ja schon ein starkes Statement.
Ja.
Ja, spannend, ne? Dass du hast die eine Frau rausgepickt, die bei den Existenzialisten unterwegs ist. Und ja, es ist ja auch, da könnte man auch aus anderen Perspektiven draufschauen, ne? Dass was Sartre da vielleicht auch, obwohl sie ja beide sehr frei unterwegs waren, sag mal, inwiefern sie neben ihm Platz gehabt hat, ne? Oder er das dann vielleicht auch dominiert hat. Das sind ja schon auch ganz interessante Fragen in einer solchen Philosophie, rein aus einer sozialen Perspektive, welche Rollenbilder sich da dann auch manifestieren und sowas. Ne? Also da ist sicherlich nicht nur inhaltlich interessant der Ansatz von Simone de Beauvoir, sondern auch ihr Leben und auch die Auseinandersetzung mit diesen Rollenbildern innerhalb der Philosophie auch. Ne?
Ja, also es hat auf jeden Fall mich sehr bewegt und ich weiß noch, ich habe Wie kam und blieb, habe ich gelesen und ich wurde richtig, es hat sehr viel Emotionen bei mir ausgelöst, das Buch, eben diese Dreiecksbeziehung, um die es da geht und wie diese starke Protagonistin damit umgeht und im Endeffekt aber eine ganz radikale Lösung findet. Ich weiß, dass ich da war ich richtig, es war so ein Buch, was ganz viel mit mir gemacht hat. Sag mal, dein Zugang war aber ein ganz anderer als Simone de Beauvoir und Sartres Beziehung, oder?
Ja, schon. Aber sag mal, das, was du eben als so Kern für dich beschrieben hast, dass es da eine starke innere Resonanz gegeben hat, das ist auch genau das, was auch bei mir so der Anfangspunkt war, dass so in dem existenzialistischen Denken auch etwas drinsteckte, was mich einfach auf einer tiefen Ebene sehr angesprochen hat. Und das ging bei mir tatsächlich über die Kunst auch so ein bisschen. Also so über Dostojewski und Tschechow oder auch teilweise bei Woody Allen zum Beispiel gibt es auch so existenzialistische Anflüge, die er in einzelnen Filmen hat, die mich da sehr angesprochen haben. Und dann habe ich irgendwann über einen amerikanischen Psychotherapeuten, Irving de Jalom, der Mitbegründer der Schule der existenziellen Psychotherapie ist, so ein bisschen den Zugang zu dem existenzialistischen Denken gefunden. Und dann war das für mich erstmal auch eine total interessante Erfahrung zu sehen, wie vielfältig das eigentlich ist, dieses Denken. Und dass, wenn man Existenzialismus sagt, man schon in gewisser Hinsicht eine Periode nur rausgegriffen hat aus diesem Existenzdenken, wenn man es mal so allgemeiner fassen will. Und da habe ich dann mich so ein bisschen mit tiefer beschäftigt. Und da gab es in Berkeley einen Professor, Hubert Dreyfus heißt der, und der hat Vorlesungen über Existenzialismus öffentlich gestellt ins Internet. Und das war sehr spannend, weil er den Existenzialismus anhand von Literatur und Filmen besprochen hat. Und das hatte mich damals sehr, sehr angesprochen, so diese Verbindung. So praktisch so diese Lebenspraxis, dieser Lebensbezug, der da drin steckt. Ne? Das ist also, in dem Sinne fand ich das so spannend, dass der Existenzialismus nicht in erster Linie abstrakt ist, sondern eigentlich sehr am Leben orientiert.
Wobei es ja interessanterweise jetzt nicht viele Leute gibt, oder ich kenne zumindest nicht viele, die sich selber als Existenzialisten, beziehungsweise wenn man sagt, was ist denn deine Lebensphilosophie, die wirklich sagen, ganz klar Existenzialismus. Also das, oder wie würdest du sagen?
Nee, ich glaube auch philosophisch gesehen waren Sartre und de Beauvoir die einzigen beiden, die wirklich auch gesagt haben, dass sie sich als Existenzialisten begreifen. Also selbst Camus hat das, glaube ich, nicht für sich so gesehen. Ne? Einer der anderen Akteure aus der Zeit in Frankreich. Vielleicht ist das auch so, weil die Existenzialisten die Festlegung über Label nicht mögen. So, ne? Da sind wir ja schon bei so einem Grundthema, auch wenn wir über Existenz sprechen. Kommen wir dann nachher vielleicht auch noch dazu. Und von daher ist, glaube ich, so dieses in Schubladen reinsortieren löst sofort einen Widerstandsimpuls aus bei jemandem, der in diesem Denken verankert ist.
Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, ein paar Schubladen müssten wir, glaube ich, trotzdem nochmal aufmachen, wenn man von Existenzialismus spricht. Ich finde das interessant, dass es da ja auch zwei grundsätzlich andere Strömungen gibt, und zwar einen christlichen Existenzialismus und einen atheistischen Existenzialismus. Und ich glaube, heutzutage, wenn man von Existenzialismus was hört, dann ist eigentlich nur der atheistische ist das, was allen so einfällt. Ne? Also es gibt einfach kein übergeordnetes Wesen, was unserem Leben in irgendeiner Form Bedeutung verleiht.
Ja.
Aber es gibt eben auch diesen christlichen, und damit hast du dich ja auch mal beschäftigt, ne, mit Kierkegaard.
Ja, Kierkegaard und auch bei den Franzosen gab es Gabriel Marcel, ein christlicher Existenzialist. Also offensichtlich ist Existenzialismus und christlicher Glaube zum Beispiel jetzt nicht komplett widersprüchlich. Ja, also zum Beispiel auch Heidegger, der als Vertreter, könnte man sagen, der Existenzphilosophie auch mit gilt, ist sehr, sehr stark im Christentum rezipiert worden. Also man hat da wirklich eine richtig breite Strömung nach seinem Werk gehabt. Und ich weiß noch, einer meiner besten Schulfreunde und Freunde jetzt noch ist mal, wollte Priester werden und musste im Rahmen seines Studiums Sein und Zeit von Heidegger lesen. Ja, und das lag halt daran, weil das jetzt im 20. Jahrhundert eben sehr stark rezipiert wurde, um sich daran auch zu reiben, so aus christlicher Sicht. Ja, da stecken ja eben viele Elemente drin, die, glaube ich, tatsächlich auch so mit dem christlichen Glauben doch viele Verbindungen auf sich haben. Also zum Beispiel das Thema Geworfenheit im Leben, ne, und die Sinnsuche und solche Sachen. Ne.
Und wenn du jetzt sagst, der Begriff Existenzphilosophie, also was versteckt sich dahinter?
Also wenn man so ein bisschen so philosophiegeschichtlich drauf guckt, dann könnte man so sagen, so die ersten existenzorientierten Philosophen könnte man zum Beispiel schon so ein bisschen bei Montaigne oder Blaise Pascal finden. Menschen, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, was heißt es eigentlich zu existieren? Ja, und also wirklich auch so auf das Leben geschaut. Und da gibt's dann auch danach so eine Strömung Lebensphilosophie im Deutschen mit Nietzsche, Bergson oder Wilhelm Dilthey, die sich sehr stark mit der Frage eben auseinandergesetzt haben, was im Lebensvollzug eigentlich da ist und was das Leben ausmacht. Und das waren so ein bisschen auch Gegenströmungen gegen die Aufklärung, gegen diese starke Verwissenschaftlichung und, sag mal, dieser Blick von außen auf den Menschen. Und wir haben sehr viel stärker wieder angefangen zu sagen, wir müssen eigentlich das Innere vom Menschen, das, was der Mensch erlebt, zum Thema machen.
Und das ist subjektiven dann, Empfindungen.
Genau, die Subjektivität, das ist subjektive Erleben. Und das ist dann eigentlich so bei Kierkegaard so richtig dann zum Thema geworden, ne? Der dann wirklich gesagt hat, was macht eigentlich unser Leben, unsere Existenz aus im Inneren? Er spricht dann von einer inneren Verzweiflung, die aufgrund unserer Konstitution, unserer Existenz sich dann ergibt. Das ist dann von Karl Jaspers Anfang des 20. Jahrhunderts aufgegriffen worden in seiner Existenzphilosophie. Und auch Martin Heidegger hat das stark aufgegriffen. Und der Existenzialismus als solcher ist dann auch als Reaktion auf diese deutsche Existenzphilosophie dann auch tatsächlich entstanden. Ne? Auch noch angelehnt an Husserl, also die Phänomenologie hin zu den Phänomenen. Und das ist ja der Blick, also Edmund Husserl Anfang 20. Jahrhundert, der gesagt hat, wir müssen zu den Phänomenen, und zwar die Phänomene, die in den Menschen da sind, also wie wir Dinge wahrnehmen. Ne? Da gibt's ja dann diese ganz klassische Sache, ich schaue mir ein Glas Wasser an, was ist das eigentlich für ein Phänomen? Ja, und was erlebe ich, wenn ich das Glas anschaue und solche Sachen. Ne? Also diese Innerlichkeit, die da eine Rolle gespielt hat. Und dann weg von diesen Sachen haben dann Sartre und andere dann dieses Denken als Ausgangspunkt genommen und dann auch so einen ganz fundamentalen Satz ja dann auch geprägt, dass die Existenz der Essenz vorausläuft. So, und das ist ja erstmal so ein Satz, wo man sich denkt, so okay, was meinen Sie jetzt damit? Ne? Und da steckt aber ja schon ganz viel drin, was auch im Sinne der Stoa durchaus dann eine interessante Differenzierung mit sich bringt. Nämlich, wenn man sagt, die Existenz läuft der Essenz voraus, dann ist damit gemeint, platt gesagt, wir sind nicht durch unsere körperliche Physis bestimmt, nicht die Biologie bestimmt uns, sondern die Existenz, also das, wie wir selber im Leben dastehen, und zwar voraussetzungsfrei. Ja, also dieses, wir werden, ja, du sagst das, diesen Blank Slate, ne, wir werden geboren ohne in Anführungsstrichen Einschränkung. So, ja, und es gilt aber auch, dass es eben keinerlei Rahmen gibt. Also die bringen immer das Beispiel, wenn man sich eine Uhr anguckt, eine Uhr wird geschaffen, weil sie einen Zweck hat, nämlich die Zeit anzuzeigen. Also der Kreator der Uhr hat ein Vorhaben, wenn er diese Uhr baut. Und die Existenzialisten um Sartre herum haben gesagt, Menschen sind nicht Vorhaben orientiert. Das heißt, man hat den Menschen nicht hingestellt, damit er einen Zweck erfüllt oder ein Vorhaben erfüllt oder aber einem Plan nachläuft und ähnlichem, sondern da gibt es nichts.
Ja, da ist natürlich dann auch die atheistische Auslegung, ne? Also mit
genau.
Nietzsche, der auch der Vordenker ist, Gott ist tot, womit er ja gemeint hat, der Glaube in der Gesellschaft ist tot. Es gibt eben kein Glaubenskonzept, was uns Sinn gibt, aber es gibt auch nichts anderes, was sinnstiftend ist. Und die Existenzialisten ziehen dann da eben raus, der Mensch definiert sich selbst. Der Mensch muss sich selber Bedeutung in dieser Welt finden. Er wird, wie du gesagt hast, er wird rausgeworfen. Und das ist erstmal schlimm. Also das ist auch nicht gut. Das ist kein schöner Zustand. Das ist klar, dass man Angst hat. Es ist klar, das ist eigentlich eine grausame Welt, in der es auch keine Hilfestellung von außen gibt. Aber es gibt eben die Möglichkeit, seinem Leben selber Sinn und Bedeutung zu geben.
Weil wir absolute Freiheit besitzen und weil wir auch selbstverantwortlich sind und damit auch die Möglichkeit besitzen, wie du sagst, einen Selbstentwurf unter diesen Bedingungen des in das Leben reingeworfen Seins zu formulieren, ne, für einen
genau,
selber.
Und jetzt spätestens beim Begriff absolute Freiheit geht natürlich auch unser Stoa, wie nennt man das, unsere
Stoa-Sensoren.
Ja, genau, unser Seismograph für stoische Themen schlägt ganz doll aus. Nee, aber das ist ja eine Sache, die sehr deckungsgleich mit dem Stoizismus sind. Ne? Diese, du hast innere Freiheit, du hast, ich glaube, Sartre sagt, unzählig viele Optionen, dir, wie du dich verhalten kannst in dem Moment, also im Sinne von, wie du, was du für eine innere Haltung einnehmen kannst und auch bei ihm, was du dann aus deinem Leben schaffen kannst. Wir denken viel zu sehr, dass wir keine Möglichkeiten haben, dass wir schon vorbestimmt sind, dass wir in bestimmten Kategorien, in bestimmten Labels funktionieren. Ich weiß nicht, aber kennst es auch, es gibt ja ganz viele Leute und ich falle manchmal auch in diese Falle, die immer formulieren, ich bin ein Mensch, der. Da würde Sartre, würden sich die Fingernägel hochdrehen, wie man da sagt. Denn es gibt eben nicht, ich bin ein Mensch, der Mensch ist nicht vorbestimmt, sondern, und genau, und das ist das Menschenbild und da kommen wir zu einer anderen, oder möchtest du noch was zur Freiheit eben sagen?
Ja, vielleicht nur die Freiheit dazu, eben immer eine Wahl zu treffen, aber dann auch gleichzeitig zu wissen, dass wir die Menschen sind, die diese Entscheidung treffen. Also wir definieren uns über jede Entscheidung. Nichts anderes definiert uns als Mensch außer unseren Entscheidungen. Und damit ist natürlich dann das, was du ja ansprichst, dieses, ich verstecke mich hinter etwas und sage, naja, Menschen wie so und so treffen halt solche Entscheidungen. In dem Moment fange ich an, meine eigene Verantwortung an der Garderobe abzugeben. Ja, das sind die Existenzialisten ja wirklich krass, ne? Also auch die Stoiker, muss man ja sagen, ne? Das macht dir nichts vor. Es ist deine Entscheidung. Und wenn du das auf der Basis dieser Gründe machst, dann ist das eben die Art und Weise, wie du offensichtlich in der Welt stehst. Und erkenne das an.
Ja, und das ist schwer. Also diese Verantwortung zu tragen ist eine schwere Bürde eben auch. Und genau, und darum verstecken sich dann laut Sartre viele Menschen eben auch in der mauvaise foi, in der Selbstlüge und erfüllen lieber eine Rolle, die ihnen von außen vorgegeben ist, weil das natürlich dann einfacher ist und nicht so viel Verantwortung mit sich bringt. Und da muss ich sagen, da muss ich dann drüber nachdenken, über die, im Stoizismus gibt's ja diese Rollenbilder, wo man eben sagt, manche Sachen wählen wir selber, manche Rollen und andere Rollen sind uns aber halt vorgegeben. Da werden ja jetzt die Existenzialisten schon mal einhaken, ne, an dem Punkt. Aber im Stoizismus ist es so, du bist eben in meinem Fall geboren als Deutsche in einer bestimmten Zeit, als Tochter von XY.
Als Frau und als, ne, dies und das und so. Und ich glaube, der Unterschied ist der, dass wir im Stoizismus sagen würden, durch die Wahl dieser Rollen und die Übernahme dieser Rollen verwirklichen wir uns selber, aber in Verbindung mit unserer Individualität, weil das ist ja auch bei den vier Rollen, die wir besprochen haben, mal von dem Posidonius, dass wir da auch als Rolle mit drin haben, dass es um unsere Individualität geht, also unsere Eigenschaften, unsere Fähigkeiten, die wir natürlich auch entwickeln können. Und die Verbindung aus dieser Individualität in diese Rollen rein, das schafft dann nachher im Prinzip eigentlich eine andere Form von Authentizität und Verwirklichung im Leben, als es in der existenziellen Perspektive der Fall ist, wo hinter jeder Rollenübernahme im Prinzip schon so die Gefahr der Inauthentizität steckt. Wenn ich mich zu etwas bekenne, was in der Gesellschaft nun mal so gemacht wird, dann würde Heidegger sagen, dass ich verfalle an das Mann. Also wo man wirklich da gleich bei den Existenzialisten dann der Radar angeht, ne? So nach dem Motto, mach es dir nicht so einfach. Ne? Bleib bei dir selber, bleib authentisch, sonst, die hatten diesen Begriff dann auch, wählst du ein schlechtes Schicksal für dich. Ne?
Im Prinzip auch so eine permanente Achtsamkeit, wenn du dann eine Rolle ablegst und sagst, ah, ich bin ja nur Anwältin geworden, weil alle aus meiner Uni Anwälte geworden sind. Und dann sage ich, ich werde jetzt aber Yogalehrerin. Und dann nach kürzester Zeit müsste ich mich eigentlich wieder hinterfragen, bin ich jetzt eine Yogalehrerin, weil ich denke, dass so eine Yogalehrerin funktioniert. Also es ist eigentlich auch eine Achtsamkeit, sich ständig mit seiner eigenen Rolle oder Authentizität oder Freiheit ständig auseinanderzusetzen, oder?
Ja, absolut. Und da steckt natürlich auch eine wahnsinnige Anforderung drin. Also ich meine, wenn die Stoa schon dafür kritisiert wurde, dass sie den Menschen eigentlich überfordert, muss ich sagen, finde ich, gehen die Existenzialisten dann noch einen Schritt weiter, ne? Indem sie wirklich bei allem, was auch die Gesellschaft anbietet, im Grunde genommen erstmal sagen, Achtung, ne? Pass auf, dass du nicht die Authentizität verlierst, ne? Überleg dir lieber, was du in deinem Leben erreichen willst, was dich ausmacht, deine Authentizität, dein Weg, deine Entscheidungen und sowas. Und ich glaube, also, ich finde so, das ist so eine Philosophie, die in ganz erheblichem Maße eine Resonanz in der Jugend, so im Übergang ins Erwachsenensein, glaube ich, auslösen kann. Weil da bist du ja gezwungen, ne? Du merkst ja irgendwie, die Gesellschaft erwartet von mir, dass ich jetzt in bestimmte Rollen reingehe. So, und du siehst auch, es gibt vorgefertigte Pfade, die ich gehen kann über das Studium und dann dahin und dorthin und so. Und du spürst, dass dahinter etwas lauert, was dich glücklich machen kann, aber vielleicht auch nicht glücklich macht, ne? Was dir etwas aufzwingt, was du vielleicht gar nicht willst, und diese seelischen Fehlbelastungen, die viele Menschen in Rollen erleben, das ist, glaube ich, sehr nah dran an dem, was die Existenzialisten da auch bezeichnen wollen, ne? Dass wir da wachsam bleiben müssen. Und in der Hinsicht haben sie da sicherlich auch eine gute Witterung. So, und vielleicht auch eine stärkere Witterung als die Stoiker.
Ich glaube, was auch ein Missverständnis dazu ist, ist dann, dass man denkt, ja, das ist ja eine sehr egoistische Philosophie, denn wenn es immer nur darum geht, was ich, wie kann ich mich denn hier frei verwirklichen und wer bin ich denn in dieser Welt, es fängt eben an vom Ich, aber es ist schon so, dass man immer eingebunden ist, also es ist man ist kein vereinzeltes Wesen auf der Welt, sondern man ist ein Teil von der Gesellschaft und kann sich auch nur verwirklichen in der Welt mit anderen, richtig?
Ja, und auch der Respekt, also das Anerkennen, dass die anderen genau in der gleichen Situation dastehen wie du, zwingt dich zu einer Ethik des Respekts und eines verantwortungsvollen Miteinanders. So, ne?
Ja. Ja, Toleranz sowieso, aber eben auch, was du sagst, dass die Grenzen des anderen auch immer akzeptiert werden müssen. Ja, genau, dann wollte ich es nochmal abgrenzen zum Nihilismus, weil da, glaube ich, auch oft ein Missverständnis entsteht, dass man sagt, ja, es macht ja nicht Sinn. Es ist ja alles nur sinnbefreites Leere im Prinzip. Und ich glaube, der Ausgangspunkt ist schon nihilistischer, aber dann kommt eben drauf, ja, es ist kein vorgegebener Sinn, aber du kannst ihn dir schaffen.
Sinn ist möglich, ne?
Ja.
Ja, das ist der Unterschied zum wirklich nihilistischen Fatalismus, wo man dann irgendwie sagt, ey komm, das ist doch alles nur, ne? Und auch selbst das Absurde, ne, das ist ja bei Camus, der dieses Buch geschrieben hat, der Mythos des Sisyphus. Und der hat ja nachher dann noch gesagt, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen am Ende des Buches. Der ja in dieser absurden Aufgabe den Stein, den er zur Strafe der Götter immer wieder den Berg hochrollen muss. Und wenn er fast oben angekommen ist, rollt der Stein wieder runter und er muss wieder runter den Stein wieder hochrollen. Ne? Könnte man sagen, total sinnlos. Aber wenn das seine Wahl ist, das zu tun, dann ist es für ihn eben ein sinnvolles Dasein, in dem er halt auch glücklich sein kann.
Genau, und das finde ich so interessant, denn dann kann man auch sagen, ja, du lebst so gesellschaftlich angepasst und rollenkonform. Wenn das deine Wahl ist, dann wäre das auch im Sinne der Existenzialisten sinnvoll. Die Frage ist nur, hast du dir das wirklich gut überlegt oder läufst du wie so ein Lemming einfach dem Strom hinterher? Aber es ist eben überhaupt nicht schlimm oder aussagekräftig, wie es von außen aussieht. Wobei der Sartre auch teilweise so ein bisschen in die Falle zu tappen scheint, wenn er irgendwie einen Kellner beobachtet und sagt, ach, der spielt die Rolle des Kellners so gut, der ist ja total in seiner Selbstlüge unterwegs. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er sich bewusst entschieden, ich möchte ein guter Kellner sein und ich möchte diese Rolle gut ausfüllen.
Ja.
Ja, also genau, da gerät es dann auch an seine Grenzen. Denn eigentlich kann ja nur jeder von sich selbst aus da sprechen.
Ja, wobei es bei Sartre ja doch auch noch diesen Begriff gibt, wo er dann sagt, die Hölle sind die anderen. Und was er damit meint, ist den Blick der anderen, den jeder in seinem Leben auch berücksichtigen muss. Also da gibt's ja dann auch noch diese Herausforderung, dass du über den Blick der anderen etwas über dich erfährst, was dir selber noch nicht zugänglich ist, was du mitverarbeiten musst. Das hat er in seinem Hauptwerk da, seiner Nichts, glaube ich, auch noch mitverarbeitet gehabt. Also das ist so dieser Punkt, wo er, glaube ich, eben genau diesem Vorwurf auch, dass man sich zu individualistisch ausrichtet, dann entgegengearbeitet hat, indem er diese Verbindung dann, also nicht nur Respekt, sondern auch die anderen sind für mich auch eine Aufforderung, mich mit dem auseinanderzusetzen, was sie über mich sehen. Das heißt nicht, dass das alles anerkennen muss, ne? Also vielleicht muss sich dann der Kellner im Sinne von Sartre damit auseinandersetzen, dass Sartre ihn fordern kann, ne? Sag mal, wieso macht sie das?
Vielleicht tut er das auch, nur Sartre macht halt Annahmen über den Kellner und sagt, er lebt eine Selbstlüge. Und vielleicht denkt der Kellner sich auch, ob mich da dieser schwarze Rollkragenpullover tragende kleine Mann hier judged, ist mir vollkommen egal. Und das ist ein bisschen anmaßend.
Ja, da ist dann vielleicht, also wenn es so wirklich ist, dann halt auch philosophischer Snobismus.
Ja.
Ne? Wo er sagen muss, ja, okay, das ist es dann halt auch nicht.
Den Snobismus unterstellt man den Stoikern ja auch teilweise,
ja.
Wenn sie sagen, alle sind ungebildet, die sich nicht auf den Weg begeben und alles Idioten, außer der Weise, die Weise.
Die sind sogar wahnsinnig, ne?
Genau, wahnsinnig. Ich wollte noch mal eine Sache gerade im Vergleich zum Stoizismus herausstellen, und das ist das Menschenbild, so ganz der Ursprungspunkt. Im Stoizismus ist es ja, der Mensch ist sozial und rational.
Mhm.
Das ist so eine Grundannahme Stoizismus. Ich glaube, über das Stöckchen muss man springen, wenn man sagt, ich finde diese Lebensphilosophie gut.
Ja.
Und da würden die Existenzialisten ja schon einhaken, ne? Wie sieht der Mensch im Existenzialismus aus?
Der ist auf jeden Fall frei hingestellt, ne? Also kein Sinn und Zweck. Ich meine, er braucht natürlich auch, damit du dich als Existenzialist philosophisch weiterentwickeln kannst, brauchst du ja auch eine gewisse Rationalität. So, ne? Aber da liegt dahinter ein anderes Verständnis vielleicht auch noch, wie sich diese Rationalität entwickelt, ne? Und dass es da noch etwas gibt, was davor liegt. So, ne? Über das Erfahren, also das heißt, der direkte Kontakt mit Welt ist da noch ein ganz anderer. Ne? Da gibt es eine eigene Wahrheit des eigenen Erlebens, was dir dann die Richtung gibt und auch zeigt, was
Emotionen.
Genau.
Genau, es ist so ein bisschen andersrum aufgesattelt. Ne? Du kommst eben nicht als Vernunftmensch auf die Welt und bist rational, sondern durch dein Empfinden und durch deine Auseinandersetzung individueller Art mit der Umwelt formst du deinen Charakter und dein authentisches Ich.
Rationalität ist eine Wahl.
Ja, kannst auch sagen, möchte ich nicht.
Ja, ich könnte auch intuitiv leben. Ne? Also es ist ja, also zumindest so in der Existenzphilosophie steckte auch so ein bisschen was Antirationalistisches da drin, ne? Zurück wieder zum primären Erleben, zum direkten Kontakt mit der Welt und dieser Kraft, die dann vielleicht auch da drin steckt, in diesem direkten Kontakt. Und da würden die Stoiker ja grundsätzlich, wie du sagst, ne, einen anderen Schritt gehen und sagen, nee, die Rationalität ist ein Grundbestandteil unseres Daseins, weil wir diesen kosmischen Funken haben, ne? Die kosmische Rationalität, die sich in uns dann auch abbildet. So, und da gibt es dann wirklich ein paar Grundannahmen, die sich eigentlich nicht vertragen. Das Faszinierende ist nur, dass sie nachher zu Aussagen kommen, die ähnliche Resonanzen auslösen. Ne? Also dieses mit der inneren Freiheit, der Geworfenheit, ne? Dem Auftrag, in deinem Leben selber Entscheidungen zu treffen, Eigenverantwortlichkeit, da steckt ja in beidem alles drin.
Nur genau, wo sie eben von der Physik, wie unsere Welt beschaffen ist, komplett andere Ausgangspunkte haben, denn dieser rationale, gute Kosmos, in dem alles so bestimmt ist, wie es sein soll, der, ja, im Existenzialismus ist es nichts.
Und ich glaube, da muss man dann auch wieder sagen, dass der Existenzialismus halt wahrscheinlich auch so eine Befindlichkeit der Zeit ausgedrückt hat. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesem absoluten Kulturbruch und dieser Verwüstung, ist es wahrscheinlich extrem schwer gewesen, noch daran zu glauben, dass es so etwas wie einen vernünftigen Kosmos gibt, der eine Einbettung gibt, wo es sich lohnt, eine Homologie anzustreben. Eine Übereinstimmung, ne? Dieser Terminus, den wir da als Zielsetzung des Stoizismus formuliert haben. Und in dem Sinne könnte man sagen, ist der Existenzialismus dann natürlich wieder auch in dem Sinne eine gereifte Philosophie, die sich eben an den wirklich harten Zeiten orientiert hat. Auf der anderen Seite, der Stoizismus ist ja auch in einer schwierigen Zeit entstanden. Unter den Exzessen, also im römischen Zeitraum unter den Exzessen der Kaiser und der Dekadenz, die sich da auch breit gemacht hat. Ne? Das als auch die Auseinandersetzung, ne? Haben wir immer wieder mal gesehen, ne? Bei Seneca dann auch so dieses, ne? Du musst jederzeit damit rechnen, dass es vorbei sein kann, ne? Weil kaum Verlässlichkeit und ähnliche Dinge da gegeben waren. Und in Griechenland ist das ja auch zu einer Zeit entstanden, als die ganzen autonomen Stadtstaaten von den makedonischen Eroberungszügen da weggepustet wurden in gewisser Hinsicht in ihrer Autonomie und danach durch die Kämpfe unter den Nachfolgern von Alexander dem Großen ja auch sehr viel an militärischen Auseinandersetzungen da war, Unruhe und so weiter und Umbrüche, ne? Das Ganze, der Horizont hat sich erweitert, man musste sich völlig neu orientieren. Also es sind sicherlich beides irgendwie Philosophien auch für Umbruchzeiten, wo man merkt, dass vieles wegfällt und man darin Orientierung finden muss. Und im Stoizismus steckt aber irgendwie noch mehr Glaube an System, an Ordnung und an Dinge, auf die man sich dann doch irgendwie verlassen kann, auch wenn man nur so selber den Halt in sich mit Hilfe von diesen Dingen dann finden kann.
Ja. Ich überlege gerade, ob der Existenzialismus, ob das Menschenbild da, also ob das auch ausgehend vom guten Menschen ist. Oder ist das schon wieder das Label? Der Mensch ist nicht gut, denn das entscheidet er selbst. Das schafft er. Also davon kann man gar nicht ausgehen. Es ist einfach
Ethik lang. Ist etwas, was geschaffen wird und nicht gegeben wird, glaube ich. Ne? Das, was natürlich als Problem aufwirft, wie man zu einer intersubjektiv verankerten Ethik kommt. Also wenn man nur von sich selber ausgeht. Aber dafür kommen ja diese Ansätze dann, ne? Dass man den anderen respektieren soll, weil er in der gleichen Situation ist und ähnliches. Also die Problemlage ist denen schon bewusst gewesen. Was ich halt am Existenzialismus tatsächlich spannend finde, ist, dass was die menschliche Situation angeht, mit diesen Begriffen, ne, Verhältnis zum Tod, diese Freiheit, mögliche Isolation, Sinnlosigkeit, Absurdität und all sowas, dass sie doch klar anerkennen, ja, das ist Teil unserer menschlichen Konstitution, unseres menschlichen Erlebens. Und die Antwort der Stoiker zu sagen, naja, das sind alles Fehlurteile. Ihr müsst einfach nur mal euer Weltbild klarkriegen, dann verschwinden auch diese komischen Empfindungen.
Ja.
Und da ist vielleicht wirklich so die Frage, das erinnert mich auch daran beim Buddhismus mit dem ersten Pfeil und dem zweiten Pfeil. Mhm. Weil der erste Pfeil, der spiegelt ja im Buddhismus auch so ein bisschen auch genau diese Stimmungslagen wieder. Ne? Es lässt sich nicht ändern, dass wir sterben müssen und ne, was da alles so an Themen mit einhergeht. Der zweite Fall, dieses Anhaftende, ne, dass wir uns selber eben dann, was weiß ich, Reichtum und wir brauchen dies und das und die Gefühle dahinter, das selbstgemachte Leiden, dass wir daran was tun können. Ne? Und das ist, hatten wir damals auch schon gesagt, dass der Buddhismus da vielleicht auch ein bisschen noch mehr an Gespür dafür hatte, dass dieses erste Leiden auch anerkannt werden muss und nicht durch Rationalität einfach weggewischt werden kann. Und hier beim Existenzialismus finde ich das auch wieder so. Also die existenzielle Angst, dass die existenziellen Verzweiflungen wegen der Sinnlosigkeit und all solchen Dingen sind Sachen, die wahrscheinlich nicht einfach wegzudiskutieren sind.
Ja, wo es nicht hilft, das auf eine rein rationale Ebene zu schieben. Und das ist ja auch im Buddhismus mehr die Verbindung auch mit der Körperlichkeit, ne? Dass sie eben auch sagen, wir brauchen zum Beispiel Atemübungen und andere körperliche Verbindungen, was ja beim Existenzialismus dann auch diese Emotionen oder Stimmungen, die relevant sind. Da haben wir ja genau damals schon festgestellt, dass das beim Stoizismus alles, das heißt übergangen, aber ja, nicht wirklich diesen Wert hat, ne?
Ja. Und ich meine, als wir in der letzten Folge über das Verhältnis zum Tod gesprochen haben, also die Stoiker hätten ja kein Problem damit, dir im Prinzip noch zu sagen, ja, genau wie Epikur, der Tod muss dich doch gar nicht kümmern. Ne? Sei doch fröhlich, ne? Der stoische Weise, der das ja alles durchblickt hat, der mit Freude im Prinzip im Leben steht und auch den Tod mit Freude anguckt und sagt, ja, du gehörst ja dazu und jetzt gehen wir halt den nächsten Schritt.
Ja, den Hinweis liebe ich immer, der Tod ist kein Problem, sonst hätte er doch Sokrates gestört. Ich denke, ja, gut, Sokrates. Aspirational, aber I'm not quite there yet.
Also, ja, genau. Ist jetzt nicht die Hilfestellung
für... Bin ich jetzt noch nicht.
Ja, aber die Frage ist dann, ne, welche Antwort, also macht sich der Stoizismus das da an der Stelle nicht zu einfach? Mhm. Müsste nicht eigentlich der Stoizismus auch eine Antwort auf diese existenzielle Themen in einer anderen Form geben noch? Ist er da nicht zu hart? Also wie erlebst du das?
Ja, und ich stimme dir total zu. Ich meine, diese, was du schon sagtest, die existenzielle Angst, was diese Freiheit mit sich bringt, diese unbeschränkten Möglichkeiten und was für eine, ja, Last, Bürde der Verantwortung, Bürde der Freiheit. Ich finde auch, das ist, ja, wird sich ein bisschen einfach gemacht da teilweise. Also, und ich glaube, man kann, es ist bestimmt oft wichtig und richtig, Dinge rational anzugehen und mit Weisheit und mit Tugend und so weiter. Aber es ist auch schwer, alles wegzurationalisieren. Ich weiß nicht, ob das Wesen des Menschen so wirklich trifft.
Ja, und wenn du mal überlegst, auch jetzt so dieser Gedanke, sich selber zu entwerfen oder auch Rollen zu wählen und darin Entscheidungen zu treffen, die Möglichkeit des Irrtums ist immer gegeben. Und auch die Möglichkeit zu erkennen, dass das nicht richtig war, retrospektiv, ne, dass jemand da drauf schaut, woran man sich da auch immer dann orientieren mag und sowas. Und wenn man das auch erlebt hat, dann da gibt es halt auch eine Angst vor dem Irrtum. Und die Angst dafür, auch die Verantwortung zu tragen, ne, und im Prinzip, ich will nicht sagen zu scheitern im Leben, aber irgendwo dann nicht dahin zu kommen, wo man den Entwurf für sich gerne haben wollte und sowas, ne. Da raten uns natürlich die Stoiker dann, ja, mach dir klar, es gibt keine Sicherheiten dann, ne, und arbeite an deinem inneren Befindlichkeit, in deinem, ne, Erkennen und so weiter, um mit Irrtümern umzugehen. Du wirst Irrtümer machen und es ist so ein,
ja, genau, und auch diese Bogenschutzmetapher, ne? Du kannst, ja, es nur so gut machen, wie du in dem Moment eben ausgestattet bist. Und das ist auch okay. Ist dann auch sehr entlastend. Insofern haben sie die Freiheit einem schon auch wieder so eingebettet, dass sie gesagt haben, du wirst Irrtümer machen, das ist aber normaler Teil des Wegs und menschlich. Und Hauptsache, du guckst nach vorne, du musst auch nicht zurückgucken und dich geißeln und schuldig fühlen und schämen für was du mal gemacht hast, sondern das ist zu akzeptieren. Guck nach vorne, nicht mit Angst vor der Zukunft, macht keinen Sinn, Angst zu haben. Mhm. So, ne? Also,
ja, ja.
Insofern, da ist dann doch wieder auch viel, viel Tröstliches und viel, ja, auch einfach praktisch Hilfreiches dabei.
Absolut. Und jetzt
puh, gerade noch den Schleicher von der Weg der Stoa schon total auf Abwägen wieder zurückgeschafft.
Ja, ich
finde den Podcast umnennen müssen.
Ja, genau, die existenzielle Stoa oder sowas. Ja. Ja, aber im Existenzialismus erscheint mir halt dieses Bewusstsein für all diese Dinge sehr ausgeprägt, aber ob da auch Trost dann drinsteckt, ne? Also so nach dem Motto Irrtum, ja. Oder auch dieser harte Blick des anderen bei Sartre dann, ne? So, bei der Stoa würde man noch sagen, was kümmern dich die anderen, ne? Was willst
genau,
du?
Das ist external, das ist eine Indifferenz hier, ob die dich gut finden oder nicht. Insofern auch wieder eigentlich ein gleicher Angang, ne? Weil im Endeffekt, das ist ja auch nur ein Label, ob die Gesellschaft dich irgendwie findet oder du machst was falsch oder so. Hauptsache, du handelst tugendhaft aus deiner Sicht.
Ja. Ja, aber ich meine natürlich, ich glaube, dass wir Menschen schon einfach auch die Angst in uns tragen, sozial exkludiert zu werden.
Die Herde zu verlieren, ja.
Ja, die Herde zu verlieren. Ne? Und ich glaube, dass das sowohl beim Existenzialismus als auch bei der Stoa, sag mal, Probleme sind, die man dann in Kauf nimmt, um authentisch zu bleiben. So, so der fröhliche, freudvolle Eremit, der halt sagt, ja, okay, wenn ihr das nicht versteht, ne, dann gehe ich meinen eigenen Weg und entziehe mich eben vielen anderen Sachen. Ich glaube, dass das aber ganz viele Menschen einfach auch total überfordert, dieser Gedanke.
Ja, und vielleicht findet auch nicht jeder seinen Sartre oder seine Simone, die dann den Weg damit so mit ihr zusammengeht und in deren Fall offene Beziehungen ausprobieren möchte und da auch in diverse Schwierigkeiten mitgerät und so weiter, ne?
Ja, also von daher glaube ich, ist es wie so ein zweischneidiges Schwert auch nochmal, ne, der Existenzialismus. Also er hat irgendwie eine sehr geschärfte Wahrnehmung. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch der Zeit geschuldet ist, dass man durch das, was man erlebt hat in der Kriegszeit und diese Umbruchzeiten vom Ersten, Zweiten Weltkrieg, ich finde es ja irgendwie doch schon auch nachvollziehbar, dass in dieser Zeit eine Existenzphilosophie entsteht.
Total, ne, die saßen da auf dem Scherbenhaufen. Europa, ja, ne, Holocaust, wie kann man da noch an Sinn von außen, an eine rational irgendwie sinnvoll geordnete Welt glauben?
Ja, ne? Ich glaube, Adorno war das doch, ne, auch, der gesagt hat, wie kann man nach dem Holocaust noch an das Gute im Menschen oder sowas glauben, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wie das Zitat war, aber also der hatte auf jeden Fall da auch ganz Grund, also einen echten Zivilisationsbruch auch konstatiert, so, ne?
Ja.
Dass man dann auf die Fragen der Existenz und mögliche Orientierung aus der Natur unserer Existenz herauskommt, weil alles im Außen irgendwie zusammengebrochen ist, ist, glaube ich, eine ganz natürliche Bewegung. Und das, was dann das so wertvoll macht aus meiner Sicht, ist eben, dass die darin steckende Wahrnehmungsfähigkeit für die dahinterliegenden Themen für die menschliche Existenz sehr, sehr geschärft war. Und man das sehr gut benennen konnte und das ja auch in der Kunst, wie gesagt, ne, dann auch tatsächlich in Filmen auch verarbeitet wurde und sowas, ne, das, und dass das ja auch ist, was viele Menschen immer wieder anspricht, weil sie das spüren, ne, dass das, es ist jetzt vielleicht in unserer Wohlstandsgesellschaft sehr verdeckt, aber es gibt immer wieder Situationen und Brüche, in denen es auf einmal sehr spürbar wird, ne, wie eine schlimme Erkrankung, ein Unfall oder all solche Sachen und auf einmal bricht die existenzielle Position wieder durch. Und man muss sich dazu ins Benehmen setzen.
Ja, oder eine Trennung oder sowas, wo man sagt, mein Lebensplan und das, wie ich mich
entworfen
in dieser Welt
hat, ne?
verhalten, also gedacht hatte, eingebunden zu sein, ist was ganz anderes. Und wer bin ich jetzt ohne dieses Label oder ohne diese Schublade, in der ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt habe, dachte ich.
Ja, absolut. Ja, also was ich für mich mitnehme, ist nochmal auch das, was wir beim Buddhismus auch schon gespürt haben, was ich mit den zwei Pfeilen vorhin gemeint habe, dass wir im Stoizismus nochmal so ein bisschen bohren müssen, was mit diesem, der Trost für den ersten Pfeil. Also für den zweiten Pfeil, da finde ich, steckt ganz viel drin in der Emotionstheorie und der Art und Weise, wie man dann auf Leidenschaften schauen kann und an solche Dinge. Ne? Aber sowas wie existenzielle Angst, ich weiß gar nicht, ob die Stoiker das anerkennen. Also ist existenzielle Angst ein Fehlurteil schon, ne? Ja, wahrscheinlich schon, weil, ne, der Tod keine Bedeutung besitzt und so. Aber irgendwie, also zumindest Stand heute, wo wir es jetzt hier aufnehmen, würde innerlich in mir da etwas ich könnte noch nicht ganz zustimmen. Ich würde da gerne noch was graben.
Ich finde es auch sehr spannend, genau was du sagst, das Thema existenzielle Angst, diese Angst vor der Freiheit, alle Möglichkeiten zu haben. Ich glaube, dass da ganz viel dran ist und da wüsste ich jetzt, gibt es wahrscheinlich vielleicht was zu, aber da wüsste ich jetzt gerade nicht, wie die Stoiker das angehen.
Ja, da müsste man tatsächlich mal ein bisschen graben oder aber auch vielleicht ist das, und das muss man ja auch anerkennen, jede Philosophie hat ihre Grenzen. Oder aber, ne, wie wir das mal mit der Kartenmetapher damals besprochen haben, wo man dann sagen kann, ja, an dieser Stelle ist die Karte der Stoa nicht so detailliert, wie das im Existenzialismus der Fall ist. Ja, und die Frage ist, ob man aus dem, was wir drumherum haben, ein bisschen noch rekonstruieren könnten, wie könnte denn da ein Kartenausschnitt aus stoischer Sicht aussehen.
Oder ob man einfach es sich leichter macht, eklektisch vorgeht und sagt, ich hole mir andere Karten und lege das zusammen. Und wenn ich noch ein bisschen von der Karte einfüge, dann habe ich auch eine Lebensphilosophie, die für mich noch stimmig ist, konsistent ist.
Ja, und das ist halt dann, finde ich, wiederum spannend, weil man sich ja dann klar machen muss, man legt zwei Karten übereinander, die von ihren Grundannahmen her konträr sind.
Ja.
Also, die Grundannahmen des Stoizismus im Hinblick auf die menschliche Conditio Humana sozusagen sind andere Annahmen als im Existenzialismus. Und wenn ich da jetzt hingehe und das da reinmache, dann ist das ein Flickenteppich. Was nicht schlimm ist. Also ich meine, kann man ja, wenn es funktioniert, so wie in der Medizin, wer heilt, hat recht. Aber wenn man den Anspruch für sich erhebt, eine konsistente Philosophie im Leben zu verfolgen, die eben tatsächlich nicht an der Stelle nehme ich das, an der das und am nächsten dann das, dann würde man an der Stelle sagen, weiß nicht, wird erstmal gerne nochmal tiefer bohren. Ne? Wir nochmal gucken und vielleicht Inspiration von den anderen Philosophien nehmen und zu schauen, lässt sich eine konsistente Antwort aus zum Beispiel stoischen Gedanken für dieses Element geben oder nicht? So wäre ich jetzt zumindest erstmal so geneigt, das zu tun, weil ich finde immer, dass es auch interessant ist, so ein gedankliches System weiterzudenken und zu schauen, wo sind die Grenzen. Also wirklich es auszupressen, bis man sagt, nee, okay, da kommt kein Saft mehr. Ne? Da ist jetzt wirklich eine Lücke. Thomas.
Dann pressen wir dann noch ein bisschen weiter.
Da pressen wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Und ich glaube, für heute haben wir schon eine Menge vielleicht auch an Saft rausgepresst, hoffe ich zumindest.
Aus der Essenz.
Aus
die
der
Essenz rausgekriegt.
Ja,
aus
genau.
Aus dem Menschen.
Ja, was uns dann vielleicht noch zu der Frage bringt, ob es etwas gibt, was wir noch mitgeben wollen. Hast du da noch etwas, was du ansprechen würdest?
Ach, insgesamt kann ich jedem ja nur empfehlen, sich mal mit Simone de Beauvoir näher zu beschäftigen, weil ich es ja auch schon so lange getan habe und weil sie einfach eine wahnsinnig spannende, starke Frau ihrer Zeit war, mit ihrer Lebensgeschichte. Und ich weiß nicht, wen sie kam und blieb, der Roman interessiert.
Mhm.
Und ja, ich finde, er macht viel mit einem emotional, wie gesagt. Hier, ich sehe gerade hinten, schreibt Ali Schwarzer was drüber. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das jedem hier als Anreiz genügt, aber genau, da kann man vielleicht nochmal reingucken.
Also ich hätte sonst vielleicht noch als Filmtipp nochmal, ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß noch, als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich total begeistert von Woody Allen Radio Days. Da geht's, es ist so ein bisschen eine Hommage an das Radio in den 30er Jahren in Amerika und da sind viele Elemente von Tschechow nachher drin, viele kleine existenzielle Passagen, die mit reinkommen, aber eingebettet in unglaublich viel Lebensfreude. So, und das ist von daher, finde ich, wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Film. Also einer von den Filmen von Woody Allen, wo ich für mich immer das Gefühl hatte, da ist was richtig Gutes gelungen. So, und von daher ist das vielleicht auch nochmal ein schöner Einstieg, um sich an Themen heranzurobben, vielleicht dann ein bisschen Tschechow zu lesen, um dann auch zu den etwas dunkleren Russen dann noch weiterzugehen.
Ja, ich finde, Woody Allen hat ja auch oft diese Absurdität eben als Thema aufgenommen,
absolut.
Von Camus inspiriert.
Ja.
Und ja, dass man einfach denkt, das ist alles komplett absurd, aber es muss irgendwie trotzdem weitergehen. Es hilft es nicht, deswegen aufzugeben, obwohl das Leben absurd ist.
Exakt. Und dann eben lieber drüber lachen. Ne?
Ja.
So der radikale Sprung, der dann gelingen muss. Ne? Und
ja.
So, ja. Ja gut, also von daher. Und was ich vielleicht auch nochmal euch fragen wollte, ihr da draußen, würdet ihr gerne mehr über den Existenzialismus auch vielleicht in Bezug auf die Stoa hören? Sind es Themen, die wir einfach nehmen sollen? Also ne, Authentizität, das Thema Geworfenheit, die Angst oder ähnliches?
Freiheit.
Freiheit, Verantwortung, Absurdität. Ja, also was auch immer da an Themen da sind. Oder sind es vielleicht mehr einzelne Philosophen, die euch da interessieren? Gebt uns doch mal Feedback. Schreibt uns mal. Oder schreibt es in die Kommentare. Auch bei Spotify kann man pro Folge das ja wunderbar eintragen. Und bei der Gelegenheit auch nochmal die Bitte, der eine oder andere von euch hat ja dann auch tatsächlich uns nochmal Feedback gegeben oder das auch bewertet. Wenn ihr mögt, bitte geht nochmal hin, weil wie gesagt, unser Podcast auch im Rauschen der anderen verschwindet, wenn wir kein Feedback bekommen. Und von daher wären wir euch super dankbar, wenn ihr Feedback hinterlasst, natürlich in welcher Form auch immer, aber schaut mal, ob euch das vielleicht möglich ist. Das wäre.
Das ist existenziell wichtig für uns.
Existenziell, genau.
Nein. Was geht uns an die Essenz, wenn ihr es nicht macht? Nein, auch nicht. Alles gut.
Gut.
Ja, wir hoffen, das hat euch gefallen, unser kleiner, unser Tauchgang in eine andere Philosophie. Und wünschen euch dann erstmal eine schöne Woche und hören uns nächste Woche wieder, sofern das Schicksal es zulässt.
Genau. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf dem Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.